Und damit herzlich willkommen zur 97. Ausgabe Trash Talk Patriots, heute mit dem Bills Preview. Ich darf erstmal ganz herzlich den Frank begrüßen, mein Lieber. Guten Abend.
Ja, hallo, da bin ich wieder. Grüßt euch.
Ja, grüß dich. Dann haben wir einen Gast heute dabei, und zwar den Nico. Nico, du bist auch ein Podcaster, nämlich dein Projekt heißt Der nächste NFL-Podcast, bitte. Nico, herzlich willkommen. Sei mal so nett, stell dich vor. Was war deine Intention, einen Podcast aufzulegen quasi? Wie bist du zu dem Namen gekommen? Und mach gerne noch ein bisschen Eigenwerbung, mein Lieber. Grüß dich.
Perfekter Einstieg. Sehr, sehr gerne. Danke erstmal, dass ihr mich da habt, ihr zwei. Du hast es schon richtig gesagt, der nächste NFL-Podcast, bitte. Und ich glaube, der Name verrät so ein bisschen. Eigentlich ist der Markt mittlerweile mehr als gesättigt. Aber letzten Endes bin ich so ein bisschen in meiner Münsteraner Bubble, da wo ich herkomme. Ich sag mal, gefühlt der Einzige, der sich damit auseinandersetzt und aber trotzdem so viel Bock darauf hat, sich jeden Sonntagabend mal dann auch einen Montagmorgen und einen Donnerstag oder Freitagmorgen dann auch mal hinzusetzen. Und da irgendwie das Gefühl hatte, jetzt ist auch mal ein bisschen an der Zeit, meine Meinung mit hier in den Äther zu streuen. Das mache ich jetzt seit, ich sag mal, Mitte der Saison, und du hast es gerade auch mit angedeutet, ich bin da so ein bisschen globaler unterwegs. Das heißt, ich schaue mir statt jetzt nur wie ihr die Patriots wirklich so die, ich sag mal, die ganze breite Liga an, schaue, dass ich die wichtigsten Spiele immer vorbereite, die wichtigsten Spiele natürlich auch immer zusammenfasse. Das heißt, alle, die da Bock drauf haben, sich so eine ordentliche Preview und Recap dann anzuhören zur jeweiligen Woche, die sind bei mir natürlich als Gäste sehr, sehr gerne willkommen. Und ich mache das Ganze, ich sag mal, relativ zahlenlastig. Das heißt, bei mir kriegt man schon auch die ein oder andere Statistik um die Ohren gehauen. Da habe ich für uns oder für euch heute auch ein bisschen was mit dabei. Und ich glaube, so Zahlen lügen ja bekanntlich nicht. Das heißt, so kriegt man bei mir dann immer einen ganz guten Überblick über das, was am Wochenende ansteht.
Sehr cool, Nico. Herzlich willkommen, liebe Patriots-Community. Ihr habt es gehört. Lasst dem Nico auf jeden Fall ein Like und ein Follow da, hört gerne mal in den Podcast rein, in den Shownotes verlinken wir alles. Ja, wie gesagt, heute zur Preview, Sonntag 19 Uhr, Stand jetzt ist es soweit, die 8-8 Patriots treffen auswärts auf die 12-3 Bills, und wer jetzt aufgepasst hat, die Patriots haben 16 Spiele gespielt, die Bills nur 15. Ich denke, in den Medien war es soweit bekannt. Monday Night gab es einen Spielabbruch zwischen den Bengals und den Bills, und für die, die es nicht mitbekommen haben, vielleicht noch mal ein ganz kurzer Take. Ich versuche das mal zusammenzufassen. Sehr früh im Spiel, im ersten Quarter, wie gesagt, Bengals gegen die Bills, ein Pass auf T. Higgins. T. Higgins wurde dann vom Safety Damar Hamlin gestoppt. Eigentlich ein Tackle, aus meiner Sicht jetzt kein unfaires Tackling, sondern eigentlich ein Tackling, was wir hunderte Male, tausende Male in der NFL gesehen haben. Damar Hamlin stand auf und man hat relativ schnell gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Er ist kollabiert quasi, er fiel auf dem Rücken zurück und musste in der Folge intubiert werden, er musste reanimiert werden. Ganz, ganz schockierende Szene, die da vonstatten ging. Ich kriege jetzt gerade ein bisschen Gänsehaut. Lag da quasi reglos, leblos. Die Spieler, man hat das gesehen, Tränen in den Augen, sie haben so einen menschlichen Schutzschild aufgebaut, damit die Zuschauer da jetzt auch nicht alles sehen. Die Familie von Hamlin war im Stadion, Fassungslosigkeit, weil es diesen Fall so an sich vielleicht noch nicht gegeben hat in der NFL, aber nicht vielleicht, es hat ihn noch nicht gegeben. Ja, in der späteren Folge wurde er dann mit dem Rettungswagen in das Universitätsklinikum in Cincinnati gebracht, ist oder schwebt weiterhin in Lebensgefahr, kritischer Zustand, wird beatmet. Alles Sachen, die absolut unschön ist, die die Menschheit nicht braucht. Insofern an dieser Stelle erstmal von uns eine gute Besserung an Damar Hamlin. Und etwas schockierend, weil wir wissen noch gar nicht so ganz, ob wir Sonntag tatsächlich gegen die Bills spielen. Oder wie seht ihr das?
Ja, wie du es richtig gesagt hast, das ist vollkommen unklar zum heutigen Stand. Es ist Mittwochabend, die Folge geht wahrscheinlich Donnerstag früh über den Äther. Es steht nur so viel fest, dass laut Stand jetzt in dieser Woche das Spiel nicht mehr gespielt wird. Und alles andere ist komplett offen. Wenn wir uns jetzt die ganzen Szenarien überlegen, wie es sein könnte, dass entweder das Bills-Bengals-Spiel nach diesem Wochenende und Week 19 dann gespielt wird, irgendwie, ist ja eigentlich das Wildcard-Weekend, funktioniert nicht, weil mindestens ein, wenn nicht beide, müssen am Wildcard-Weekend ran. Das heißt, wenn, dann müsste man dementsprechend auch noch die Playoffs verschieben. Dann ist es wahrscheinlicher, dass sie den letzten Spieltag gleich mit verschieben. Dass vielleicht an diesem Wochenende nur das Spiel nachgeholt wird und die anderen Spiele verschoben werden, auf welche Tage auch immer.
Okay, ich habe heute gelesen, weil es war ja ein Stück weit auch in den Medien zu lesen, dass da etwas Kritik an der NFL aufgekommen ist, warum man denn 30 Minuten plus damit gewartet hat, das Spiel abzubrechen. Heute hat sich der Vice President der NFL gemeldet und hat gesagt, naja, wir haben aus New York angerufen, den Hauptschiedsrichter, den Hauptverantwortlichen da, also mit der weißen Kappe quasi, und hat ihm sozusagen die Mitteilung gegeben, dass doch die Entscheidung, für ob Spielabbruch oder nicht, die Headcoaches tragen sollen. Und nach dieser halben Stunde Beratungszeit haben sich Spieler und Trainer dafür entschieden, das Spiel abzubrechen. Lieber Nico, die richtige Entscheidung aus deiner Sicht, oder?
Ja, also ich sag mal, wir wissen alle, um wie viel Geld es bei der NFL geht. Ich glaube, das ist die eine Seite. Wir haben auch alle schon bestimmt mal hinter mindestens vorgehaltener Hand Kritik auch an Roger Goodell gehalten, dass er nicht so furchtbar spielerfreundlich in der Regel entscheidet. Aber wenn man das gesehen hat, wie da wirklich die Football-Welt zum Stillstand gekommen ist und vor allem auch zusammengerückt ist, auch jetzt am oder die Tage auch danach, wo ich Studio-Hosts noch gesehen habe, die live im Studio dann in ihren ESPN-Shows für Damar gebetet haben und ähnliches. Ich glaube, an Fußball war da wirklich für keinen mehr zu denken. Deshalb, ja, ich stehe da hinter der Entscheidung, auch wenn es natürlich einen unfassbar riesengroßen, riesenlangen Rattenschwanz hinter sich herzieht.
Mich hat sie ehrlich gesagt überrascht und das möchte ich mehr oder weniger völlig wertfrei sagen, denn mehr oder weniger gibt es kein richtig oder falsch. Die muss aus dem Bauch heraus getroffen werden. In der Regel sollte sie aber nicht von Betroffenen getroffen werden. Also ich erinnere, und da fange ich mal an die beiden Beispiele an, die mir einfallen. Eriksen, EM21, im Spiel gegen Finnland, waren mehr oder weniger genau dieselben Szenen.
Ja, das stimmt.
Und da war auch dementsprechend, ich sag mal, Empörung, Enttäuschung, Tränen, sonst was. Ganz, ganz schwierige Situation. Und es wurde auch stark kritisiert, dass dieses Spiel so gesehen fortgesetzt wurde. Mein anderes Beispiel ist Antonio Puerta, den kennen wahrscheinlich nicht so viele vom FC Sevilla, ist 2007 im Spiel gegen Getafe in der Primera Division zusammengebrochen auf dem Platz, 31. Minute, in die Kabine gebracht worden, hatte insgesamt, ich glaube, 5 Herzstillstände zwischendrin und ist auch 3 Tage später im Krankenhaus verstorben. Auch da wurde weitergespielt. Und da merkt man, dass Fußball über die Welt halt einfach mehr gespielt wird, mit mehr Partien, dass es da auch schon häufiger vorgekommen ist, denn das waren nicht die einzig beiden. Irgendwie schwebt mir da irgendein Kolumbianer, der auch mal auf dem Platz zusammengebrochen ist und ich meine sogar, es wurde schon mal einer erschossen auf dem Feld, weil er nicht so gemacht hat, wie die Fans das wollten. Aber das lassen wir jetzt mal.
Ja, das war in den 90ern.
Ja, aber nochmal, ne? Also total ernstes Thema, ne? Also, dass wir jetzt ein bisschen humoristisch begleiten, deswegen entschuldigt mein Lachen auch dazu. Aber nochmal mein Take, mich hat es überrascht, denn die NFL ist nun mal ein Milliardengeschäft und wie wir sehen, haben sie Riesenprobleme, dieses Rad am Laufen zu halten. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Also diese Woche, selbst wenn jetzt einer kurzfristig auf die Idee kommen würde, ja, wir spielen morgen, also am Donnerstag wird es angesetzt, müsste mindestens das Patriots-Spiel verschoben werden. Denn sie können nicht Donnerstag und dann Sonntag wieder spielen. Das geht im Football nicht. Wer schon mal gespielt hat und weiß, dass man danach 2 Tage läuft, als wäre man mit dem Baseballschläger verprügelt worden, Für alle, die wissen, wie sich das anfühlt. Der weiß, dass das einfach nicht geht und dann wiederum Wettbewerbsverzerrung ist, wenn die Bills so gesehen Donnerstag, Sonntag und wir dürfen ja nicht vergessen, das ist nur unsere Perspektive mit dem Patriots-Bills-Spiel. Die Bengals haben ja genau dasselbe Problem. Die müssen ja auch noch irgendwie untergebracht werden. Und von daher bleibt eigentlich schon nichts anderes, als einen Großteil des Spieltages komplett zu verschieben. Und dann müsste man zusammenstreichen und tatsächlich AFC-NFC-Final, also die Championship-Games, zusammen mit dem Pro Bowl zu spielen, weil das ja eigentlich die Woche ist, wo dazwischen die Woche Pause ist, also zwischen den Finals, den Conference-Finals und dem Super Bowl. Und so könnte man den Schedule nur schieben. Ich persönlich schließe aus, dass das Spiel auch nicht stattfindet. Also kann ja auch sein, wäre eine der Möglichkeiten, um es einfach nur in den Raum zu rollen.
Ja, absolut. Also ich glaube, dass umso mehr Tage verstreichen, umso wahrscheinlicher wird es fast, dass es dann nicht nachgeholt wird. Da habe ich gleich auch noch einen ganz, ganz interessanten Fakt dann zu, wenn es ums Thema Playoff-Seeding geht. Die Idee, dass man das Ganze dann wirklich oder dass man alles Richtung Pro Bowl quasi nach hinten schiebt, ich glaube, das wäre sportlich die fairste Lösung, aber ich denke, dass dann wieder für das Money-Business ist da wirklich, das ist das keine Option, wenn man überlegt, dass das ja bedeuten würde, dass es so eine Week 19 geben würde, wo es dann nur ein einziges Spiel gibt. Ich glaube leider nicht, dass das eine Option ist, deshalb entweder wird es irgend so eine Biegen- und Brechen-Aktion an einem Mittwoch, an einem Donnerstag dann nächste Woche geben oder tatsächlich eben kein Nachholen.
Ja, also ich glaube, rein moralisch hättest du das Spiel, glaube ich, nicht mehr anpfeifen können. Ich glaube, da haben sich die Spieler auch nicht in der Lage gefühlt. Also da die Pistole auf die Brust zu setzen als NFL und zu sagen, komm, friss oder stirb, spiel jetzt oder ihr kriegt den Lose. Also das kannst du nicht machen.
Ja, aber also ich würde da auch wieder die Buhmann-Rolle nehmen. Rufen wir bei den dänischen Spielern an.
Ja, du,
nachvollziehbar. Bei EM, ne? Also, die haben auch nicht gesagt, geil, dass der Eriksen weg ist, jetzt spielen wir mal richtig. Das ist ja emotional genau dasselbe und die mussten auch durch. Ja, ich erinnere dran, also an andere Situationen. Das war ein Champions League-Spiel von Borussia Dortmund, wo der Teambus da angegriffen wurde und da weiß ich nicht mehr was, mit der Bombe da hochgegangen ist und die ins Stadion gefahren wurden und gesagt wurde, ja gut, halbe Stunde später und dann spielt er, ne? Wer fühlt sich nach so einer Aktion, entweder wo man ums eigene Leib und Leben Angst hatte oder halt gesehen hat, wie jemand um sein Leben fürchten muss oder darum kämpft, weitermachen. Und dann haben wir jetzt so eine Nummer wie Shazier heißt er, oder? Von den Steelers. Noch gar nicht mit in den Topf geworfen. Also auch da wurde ja weitergespielt.
Ja, stimmt schon. Aber ich glaube, bei den meisten Fällen ist es ja so, dass er vielleicht noch so ein beim Abtransport so ein Daumen hochkommt, so ein Thumb up, wo du sagst, okay, wir schütteln uns, spielen wir weiter. Hier war es ja schon fast der Fall, wie ich es gesagt habe, vom Umkippen bis Stand jetzt. Muss man mit Ablehnen rechnen. Aber ich verstehe es, na klar, man kann es auch kontrovers aufbauen. Du hattest ja gesagt, das ist alles ohne Wertung. Aber so ist es nun mal in der Demokratie. Ne? Egal, wie du dich entscheidest, mindestens die Hälfte der Anzahl der Leute sagt, wieso machen wir das jetzt nicht andersrum? Ja, welche Situation könnte sich jetzt ergeben? Also du hattest gesagt, wir spielen diese Woche, oder die Bild, das Bengals-Bildspiel wird diese Woche nicht wiederholt. Ich kann mir nur sowas vorstellen, dass tatsächlich das Spiel nächste Woche irgendwie ganz, ganz late irgendwie nachgeholt wird, so ein Late Tuesday, Late Wednesday Game und dass du dann wiederum auch die Wildcard, also das Wildcard-Wochenende, dass da, falls es die Bills trifft oder die Bengals trifft, dass du dann auch wieder so ein Late-Spiel kriegst. Also klar, es zieht sich wie eine Mundharmonika irgendwie von Tag zu Tag, aber dass du es halt eben halbwegs so machst, dass du immer noch so 3-4 Tage dazwischen hast, zwischen den Spielen und das da irgendwie reinschiebst. Ich glaube, auf so eine Lösung müssen wir uns, glaube ich, einstellen, bin ich der Meinung. Ja, und was es auch vor allen Dingen für den Playoff-Seed bedeutet, da hast du noch eine ganz interessante Statistik, Nico.
Ich glaube, wenn das Spiel nachgeholt wird, ist das Szenario in Anführungsstrichen noch relativ einfach. Deshalb, ich gehe jetzt mal mit der Phrase rein, dass das Spiel tatsächlich nicht nachgeholt wird. Dann geht es ja für Buffalo natürlich um Platz 1. Den würden sie schon noch holen können, wenn sie in Week 18 gewinnen und Kansas City halt Week 18 verliert. Das wird noch funktionieren. falls das nicht der Fall ist, also gerade wenn KC ja dann Week 18 gewinnen sollte, dann geht es für sie ja noch um Platz 2 eben gegen die Cincinnati Bengals. Das heißt, wenn Cincinnati dann Week 18 gegen die Baltimores gewinnen würde und Buffalo in ihrer Week 18 dann eben auch verlieren würde gegen eure Patriots, dann hätten wir den ersten Tiebreaker, das direkte Matchup. Das gab es nicht. Das heißt, darauf können wir nicht zurückgreifen fürs Playoff-Seating. Zweiter Tiebreaker. Wie haben sie in der Division gespielt? Wenn dann eben Cincinnati gegen Baltimore gewinnt, sind sie beide 3-3. Darüber kriegen wir also auch nicht den Platz 2 heraus in der AFC. Dritter Tiebreaker, die Common Games. Also wie haben sie gegen die jeweils gleichen Teams gespielt? Ab da hat es übrigens keinen Spaß mehr gemacht, die Statistik vorzubereiten. War sehr viel Handarbeit. Da stehen beide dann auch 8-3, also auch über den dritten Tiebreaker kriegen wir es nicht raus. Dann kommt Wahnsinn. Der vierte Tiebreaker. Wie haben sie in der Conference abgeschnitten? Das ist dann in Anführungsstrichen logisch. Sie kommen beide aus der AFC, deshalb sind sie da auch 8-3, so wie beim dritten Tiebreaker gerade. Das heißt, wir müssen auf den fünften Tiebreaker zurückgehen und der ist Strength of Victories. Also wer hat die stärkeren Gegner geschlagen? Und ich habe jetzt extra geguckt nach Week 16, dem letzten kompletten Spieltag. Da wären dann die Cincinnati Bengals tatsächlich vorne. Die haben 95 Siege und 97 Niederlagen besiegt, wenn man das so nennen möchte. Und Buffalo nur 92 Siege und 100 Niederlagen besiegt. Das heißt, im fünften Tiebreaker, ich weiß nicht, ob wir so eine Situation auch schon mal hatten, dass wir so tief absteigen mussten, würden sich dann die Cincinnati Bengals eben den Platz 2 in der AFC und damit dann vielleicht ja auch das direkte Spiel gegen eure Patriots in der Wildcard sichern.
Ja, Wahnsinnsstatistik. Ich bin echt gespannt, wie die NFL das lösen will. Ja, sind wir mal gespannt. Trotzdem, wir sind hier in der Bills Preview. Wir wollen auf jeden Fall in das Spiel mal reingehen. Bevor wir eintauchen, eine letzte Frage noch an dich, Nico. Du bist da hier als Außenstehender, der die NFL global betrachtet, hier eingeladen worden. Wir betrachten die Patriots ja immer durch die Fanbrille, auch wenn wir des Öfteren auch mal kritisch und kontrovers die Leistung beurteilen. Was sagst du zu den Patriots, zur Saisonleistung bis hierhin? Ich meine, 8-8 stehen die Patriots, haben, ich glaube, 4 der 5 oder 3 der 5 der letzten Spiele verloren. Eigentlich ein Wunder, dass man noch um die Playoff-Plätze mitkämpft. Wie ist deine Einschätzung zu den Patriots 2022?
Ja, absolut. Also das, was du sagst, ein Wunder, dass man noch drum kämpfen darf. Und in einer eurer letzten Folgen habt ihr es auch selbst gesagt, man dürfte eigentlich nicht hier stehen und man würde sich fast wünschen, dass man nicht dasteht, sondern lieber den guten Draftpick mitnehmen. Von außen wirkt es auch ein bisschen so, ich habe es in einer meiner Folgen auch angesprochen, also keine typische Belichick-Mannschaft. Weil es halt doch echt viel mit dummen Strafen dann gegen sich zu tun hat, mit vielen Fehlern dann auch zu tun hat, einer schlechten Third-Down-Conversion-Rate, einer schlechten Red-Zone-Conversion-Rate, also Dinge, wo sonst Belichick-Teams, also die Patriots, immer gut drin waren, das fluppt dieses Jahr wirklich nicht. Und gerade, was mir dann auch noch aufgefallen ist, klar, Mac Jones jetzt leider nicht da, ich sag mal, weitergemacht, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Das ist das eine, vielleicht gibt es auch mal so ein Setback hier, keine Frage, aber vor allem, was man auch, ich sag mal, an Emotionen von ihm gegen den Trainingstaff gesehen hat, da habe ich das erste Mal echt, ich sag mal, ein bisschen lauter mit dem Kopf geschüttelt. Das hat mich doch arg gewundert, dass da jetzt auch so eine interne Unruhe herrscht.
Ja, vielen Dank für deine Einschätzung von außen, auf jeden Fall. Nehmen wir dich mit rein, auf jeden Fall jetzt in die Analyse, in die Spieltagsvorschau quasi.
Warte, bevor wir mit der Analyse beginnen, weil wir ja den Take aufgemacht hatten, ich bin jetzt ein recht atheistischer Mensch, sprich schweineungläubig, von daher kann ich jetzt nicht irgendwie so Prayers für irgendwen senden, aber wir wünschen natürlich Damar Hamlin von Herzen alles Gute, dass er wieder auf die Beine kommt. Das gehört vielleicht abschließend zu der Nummer dazu, wenn wir über ihn gesprochen haben, dass wir ihm wenigstens noch alles Gute wünschen und die Daumen ganz fest drücken, dass er in irgendeiner Form positiv aus der Nummer noch rauskommt, was ja zum heutigen Zeitpunkt immer noch nicht klar ist.
Auf jeden Fall, stehe ich voll hinter.
Absolut.
Ja, jetzt, wo ich die Stimmung wieder gecrashed habe, dann die Überleitung. Also vielleicht nochmal nachgehen. Wir hatten eine ähnlich schlechte Saison und da waren wir amtierender Champion, also unsere 2002er-Saison. Wir konnten sie am Ende noch mit 9-7 retten, aber auch damals war Brady noch nicht der Brady, der er heute ist oder später wurde, sondern wir sind einzig über unsere Defense, die etwas weiter war, etwas Pro Bowl-lastiger ist als unsere aktuelle Defense, also sprich noch dominanter, nur im Spiel und in der Offense hat auch kaum was geklappt. weil da war ja so gesehen auch Bradys Sophomore Year als aktiver Quarterback, nicht sein zweites Jahr in der Liga. Das war ja der Super Bowl Run, wo der erste Titel geholt wurde. Nur für alle die, die ein bisschen Geschichtsstunde wollten, auch das wiederholt sich. Von daher für mich weiterhin nicht großartig überraschend.
Schöne Cinderella-Story. Die Giants gegen uns übrigens auch, ne? Wir eine schöne 16-0-Saison und ich glaube, die sind gerade so reingerutscht mit 10 und 5 oder 9 und 6 oder irgendwas.
8 und 8.
8 und 8 damals tatsächlich?
Ja. Minimalistisch unterwegs gewesen in der
Saison. Glaube ich. Also auf jeden Fall so um den Dreh. 10 und 5 auf gar keinen Fall sowas. Und
Fumbleor, Aguilar macht dann diesen Helmet-Catches gegen die 49ers im Super Bowl. Das wäre doch was. Das ist doch okay. Kann ich mitleben.
Nee, okay, gehen wir rein. Viel Geld für ausgeben.
Ja, das stimmt. Ja, gehen wir rein. Ich habe jetzt gerade mal die Offense der Bills mir offen und die Defense der Patriots. Frank, was müssen wir deiner Meinung nach tun, um diese starke Offense mit Josh Allen, wieder mal ein mobiler Quarterback, der auch Power Runs machen kann, zu stoppen, mein Lieber?
Ja, boah, wie würde Oliver Kahn jetzt sagen? Druck, Druck, Druck. Wir brauchen Druck. Oder wir haben Druck, hat er gesagt. Aber wir brauchen Druck. Ne? Also ich werde gegebenenfalls wieder gesteinigt, wenn ich zu negativ bin oder sonst wie. Aber ich würde sagen, wir haben eigentlich keine Chance. Und von daher müssen wir darauf hoffen, dass die Bills ihre Spieler schonen, was im Raum steht, wenn sie unter normalen Umständen mit einer Chiefs-Niederlage am Samstag schon die 1 sicher haben. Immer vorausgesetzt, man hätte gegen die Bengals gewonnen, ist jetzt natürlich eine reine, Luftballspielerei. Darauf habe ich persönlich ein bisschen spekuliert, dass die Bills ihre Leute schonen. Jetzt muss man vielleicht nur noch hoffen, dass sie doch irgendwie noch ran müssen und dann nur eine ganz kurze Woche haben, um sich auf das Spiel vorzubereiten. Oder dass sie halt gedanklich sich nicht auf das Spiel einlassen können, weil sie noch bei Hamlin gedanklich sind und wir dadurch die Chance haben. Nichts davon möchte ich eigentlich ausnutzen. Von daher rein sportlich, versuchen wir es mal. Unsere Secondary muss sich erholen. Wir brauchen Leute, die zurückkommen. Das wird nicht bei vielen gelingen. Ich weiß nicht, wie weit Mills ist, ob er zurückkommen könnte. Aber ansonsten...
Questionable.
Also Marcus Jones kommt nicht wieder, der ist auf IR. Wer kann noch? Jack Jones? Ich weiß es gar nicht.
Nee, andersrum. Jack Jones ist auf IR und Marcus Jones war zwar out, aber er ist nicht Season-Ending Injury. Also er könnte theoretisch... spielen. Das war mein letzter Schatz. Nee, Jack Jones war das, der auf IR ist.
Bleibt dabei, ihr habt zu viele Jones im Team.
Ja, das sind wir. Aber vielleicht mal kurz zu Name Tag. Ich sehe es nicht ganz so kritisch. Also ich glaube, wir haben doch eine Chance gegen die Bills, weil ich die Bills Offense, sie sieht dominanter aus für mich, als sie es tatsächlich ist. Hm. Und die Bills haben für mich immer einen klaren Plan A, der gegen viele Teams reicht. Aber wenn man sie tatsächlich etwas ärgern kann, dann kommen sie tatsächlich ins Struggeln. Und auch, sie haben zwar 12 Siege auf der Uhr, aber verdammt viele Siege waren auch verdammt eng. Und was mich, so, wo meine Stirn runzelt, ist, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Frank, in den letzten Patriots-Spielen, die Defense ist unser Prunkstück. Stimmt, absolut. Dadurch gewinnen wir die Spiele. Aber ich finde insbesondere im Pass-Rush ist sie langsamer geworden. Ihr hattet das, glaube ich, in der letzten Folge auch gesagt, in der ersten Halbzeit ist der Pass-Rush nicht mehr ganz so deutlich gekommen und die Miami Dolphins haben mit dem Second-Third-String der O-Liner oder in der O-Line gespielt. Und wenn ich mir auch die O-Liner der Bills angucke, ist es dies ja auch nicht mit Spencer Brown nicht so das Gelbe von Ei und auch Seffold hat nur ein PFF-Ranking von 43,0, also da sind mindestens zwei O-Liner dabei, die auf Judon und Uche warten. Und da ist wieder so die Frage, klar, auf dem Blatt Papier, klarer Vorteil. Aber ich finde, die sind ein bisschen langsamer geworden. Nico, du erstmal vielleicht zuerst.
Ja, harter Gegentake. Ich habe mir jetzt nochmal in der Vorbereitung euer letztes Spiel aus, was war es, Week 13, glaube ich, angeguckt. Vielleicht ist das sogar zu eurem Vorteil, wenn eure D-Line da ein bisschen langsamer geworden ist, weil gefühlt war es ja so, ihr seid ja eigentlich rasant schnell auf Allen da immer wieder durchgerauscht, nur damit er euch dann entweder nach rechts zur Seite oder nach vorne entwischt ist. Von daher, ich habe es mir tatsächlich so als Key-Takeaway mit aufgeschrieben. Schaut lieber darum, dass ihr einfach links und rechts die Edges selber abdichtet, dass er da nicht lang kann. Lasst ihn vielleicht werfen, wie er will, so nach dem Motto, weil letzten Endes, du hast es gerade auch schon gesagt, Fabian, dieser Plan A, da steckt ja ganz, ganz viel Allen mit den Beinen auch mit drin, und ich würde mir ehrlich gesagt eher vornehmen, das mal aus dem Spiel zu nehmen, und dann soll Allen mal wieder zeigen, das hat er jetzt nämlich auch wochenlang nicht, also seit seiner Ellbogenverletzung meiner Meinung nach nicht, dann soll er mal wieder zeigen, dass er halt auch eine gute Defense nur über den Pass tatsächlich besiegen kann.
Ja, das stimmt. Er hat auch einige Rookie-Fehler drin gehabt, also ganz hässliche Würfe, das stimmt schon, hast du recht.
Unsere Analyse war aus dem letzten Spiel, dass wir auch, ich sag mal, den Pass Rush ein bisschen, also 20-30% zurückgeschraubt haben, um nicht zu viele im Blitz zu verschwenden nach vorne und mehr Hilfe auch für unsere Secondary zu haben. Denn wenn du vorne, ich sag mal, mit 4 Mann ins Leere blitzt, hast du hinten halt einfach Mismatches, und da wir sowieso schon kaum noch irgendwie einen gesunden Mann da hinten hatten, wäre das halt fatal gewesen. Das heißt, da mussten wir ja mit viel Hilfe, das heißt, gerade die Safeties haben ja dann, Blitz angetäuscht und haben sich dann doch wieder fallen lassen, um halt hinten die Hilfe anzubieten.
Ja, und was im letzten Spiel halt auch meiner Meinung nach echt auffällig war, ihr habt es ja leider fast nur geschafft, die Bills Offense vom Platz zu schicken, wenn ihr entweder Allen gesackt habt. Da haben wir jetzt gerade drüber gesprochen, dass wir uns nicht sicher sind, ob man das wirklich so gezielt haben möchte. Oder tatsächlich dann, wenn es irgendwie zu einem Fumble oder Interception kam. Und dann ist, glaube ich, halt auch ganz, ganz wichtig, dass wenn ihr diese Turnover erzwingt, wo Buffalo ja wirklich, also die sind ja Turnover-prone hoch 10 diese Saison, wieder einmal, wenn ihr da was erzwingt, dann dürft ihr nicht so wie Ende der ersten Halbzeit halt mit 0 Punkten damit vom Platz gehen, weil ihr noch das Field Goal nachher daneben schießt, obwohl ihr schon an der, ich weiß nicht, was war es, circa Mittellinie den Ball eigentlich bekommen habt. Aber ich glaube, das ist dann wieder Thema, wenn wir gleich über eure Offense auch sprechen wollen.
Ja, ich hatte es damals schon im Vorfeld auf die Spiele gegen Arizona mit Kyler Murray gesagt, dass der Pass Rush vielleicht etwas oder nur sukzessive angewandt wird, weil du halt eben die Edges zumachen musst. Das ist richtig, das sehe ich auch so. Aber dann verstehe ich es zum Beispiel nicht, wenn du weißt, dass du gegen Teddy Bridgewater spielst, der ja jetzt nicht so mobil ist wie ein Kyler Murray oder wie Justin Fields etc. Da hätte ich doch schon wieder den Pass Rush erwartet einfach. Aber da kann natürlich auch der Take sein oder der Take treffend sein, den ihr gemacht habt, dass ihr lieber der Fokus in der Coverage ist als im Pass Rush. Aber ja, es ist schwierig. Man muss auch gucken, wer von unseren Cornerbacks auf dem Feld steht, ob wir da mit letzter Rille spielen oder ob Mills und Marcus Jones auch wieder dabei sind, die über den gewissen Speed auch verfügen. Schauen wir einfach mal.
Ja, vielleicht noch ein Fakt, um das zu unterstreichen, was ich eingangs gesagt habe. Also Allen holt alleine 3,51 First Downs pro Spiel, die er nur zu Fuß erläuft. Ne? Wenn man das jetzt mal umrechnet, das ist ja fast ein Viertel oder ein Fünftel der gesamten First Down-Produktion, die so eine Buffalo Offense eigentlich in dem Spiel hat. Wenn man das schon mal raus hätte und ihn, klar, der wird auch andere Möglichkeiten haben für einen First Down, aber wenn man ihn da schon mal, ich sag mal, auch dann zugegebenermaßen aus dem Tritt bringt, ich denke, das eröffnet vielleicht auch andere Möglichkeiten für eure Defense.
Ja, absolut. Habt ihr noch was zur Defense der Patriots?
Nichts Neues, würde ich sagen.
Ja, dann gehen wir rüber zur Offense der Patriots. Und eine Entwicklung, die mir sehr, sehr gut gefallen hat, insbesondere gegen die Miami Dolphins. Marcel hat das in der letzten Folge gesagt. Mac Jones hatte plus 15 Yard-Pässe, ich glaube 8 an der Zahl. Und wer mir da sehr, sehr gut gefallen hat, war Tyquan Thornton. Also so langsam scheint er in der NFL angekommen zu sein, hat auch einen Touchdown erzielen können gegen die Dolphins. Und man muss es ja jetzt auch leider sagen, die Bills sind auf Cornerback natürlich ein Stück weit angeschlagen. Klar, sie haben White, aber auf der anderen Seite sehe ich hier einen Jackson Und dadurch, dass Hamlin ausfällt im Backfield, der ja eigentlich auch den starken Poyer, der in Woche 2 mit einer Neck-Injury, Season-Ending-Injury ausgefallen ist, der ihn nur ersetzt hat, jetzt kommt der dritte Safety
Hyde
rein.
Ist raus.
Micah Hyde natürlich. Jetzt kommt Lewis rein, der, wie gesagt, mit Poyer dann hinten steht. Backfield jetzt nicht mehr Creme de la Creme, oder wie seht ihr das?
Ich würde sagen, die sind natürlich immer noch sehr gut aufgestellt. Ne? Also ich sag mal, in einem Championship-ready Kader musst du natürlich auch mit 1, 2, 3 Ausfällen rechnen und die kompensieren können. Ne? Und von daher finde ich, dass sie immer noch überdurchschnittlich gut aufgestellt sind und wir auf jeden Fall nicht sagen können, dass, ich sag mal, mit unseren Receivern oder Passempfängern, um die Tight Ends mit reinzunehmen und auch die Running Backs, da überall den großen Vorteil haben. Also da haben wir weiterhin größere Probleme in der Secondary, als ich sie bei dem Bild sehe.
Finde ich richtig gut, Frank, den Marcin, den ihr zur Week 13 ja auch in der Preview mit dabei hattet von der Bills Mafia, den hast du damit auch nicht davonkommen lassen, dass die Bills ja angeblich so verletzungsgeplagt sind. Da stehe ich hinter deinem Take. Ich glaube, mit einem White haben sie jetzt auch als Cornerback da ein Wichtiges zurückgekommen. Der ist jetzt seit 6 Spielen oder dann in seinem 7. Spiel wieder zurück, nachdem er sich Kreuzband gerissen hatte. Letztes Jahr war das ja schon. Das ist sicherlich jemand, der wird im Zweifelsfall nur besser jetzt im Laufe der nächsten Spiele. Aber was man trotzdem sagen muss, die Cornerbacks ganz allgemein, wenn die in Pass-Coverage sind, dann erlauben die ein Passer-Rating von 105. Also letzten Endes, ob verletzungsgeplagt oder nicht, die Cornerbacks sind tatsächlich schon eine der Schwachstellen von der Bills-Defense.
Ja, auf jeden Fall.
Das Gefühl habe ich auch, weil White ist nicht derjenige, der, den wir gesehen haben vor seinem Kreuzbandriss. Die Linebacker finde ich dieses Jahr stark, also Milano und Edmonds, klar. Und vor wen ich ein bisschen Angst habe, also was für mich auch ein Key-Match ist an der Line, ist Gregory Rousseau, 7 Sacks gegen McDermott, der ja zwar seine Sache ganz solide macht, aber wenn man überlegt, auch nur ein Backup-Tackle ist. Da müssen wir schauen, dass wir...
Und auch nur 12 Spiele, 7 Sacks in 12 Spiele.
In 12 Spielen, ganz genau. Also fast wie Judon, fast jedes Spiel ein Sack. Aber also über die rechte Seite müssen wir auf jeden Fall aufpassen und ich hoffe, dass es nicht so viele Auswirkungen mal wieder hat aufs Playcalling, dass du wieder unzählige Screens wirfst, sondern dass du halt wirklich einen guten Mix aus Mitteldistanzwürfen hast, dass du dich traust, die Cornerbacks anzugreifen und dass du halt in diesem Duo, Damien Harris und Stevenson, dass du die auch endlich mal wieder richtig beide rasieren lassen kannst.
Ja, und vor allem hattet ihr im letzten Spiel in der Woche 13, hattet ihr auch so einen ganz guten Zeitraum irgendwann im dritten Viertel, wo ihr Stevenson auf einmal fast unaufhaltsam da aus dem Backfield habt laufen lassen. Ich glaube, 3, 4 Run-Spielzüge in Folge, die jedes Mal für mehr als 4 oder sogar 5 Yards gingen. Nur damit dann aber Mac Jones mit dem ersten Wurf, der danach kam, dann doch fast wieder eine Interception wirft. Also ist eigentlich was, wo ich allein schon von der Statistik auch das Gefühl habe, dass man gegen die Bills auch laufen kann. Das sind zwar die von den absoluten Yards am wenigsten Rushing Yards bisher zugelassen haben, keine Frage, aber das sind tatsächlich auch welche, gegen die du, ich sag mal, in der Effizienz ganz gut unterwegs sein kannst. Die erlauben 4,3 Yards per Carry, also das ist einer der schlechtesten Werte, irgendwie Platz 20, 25 oder sowas. Nur irgendwie versucht es keiner gegen sie, aber Lücken sollten schon irgendwo da sein.
Zumindest letztes Jahr im Hinspiel konnte sich, glaube ich, keiner beschweren, dass wir zu wenig gelaufen sind. Also das war das Spiel, wo wir, was hatten wir, 3 Passversuche im ganzen Spiel? Ich glaube, 3 waren es. und dann halt dementsprechend knapp gewonnen haben. Ich weiß es gar nicht mehr, wie viel. Aber ist auch egal, ist Geschichte. Wir wollen mal nach vorne gucken.
Was ich damit sagen wollte, ist, dass ich halt einfach wieder mal einen fehlerfreien Mac Jones sehen möchte. Harris und Stevenson im Mix und dass du halt nicht die Angst davor hast, auswärts bei den Bills auch mal das eine oder andere Ding wirfst. Frank, vielleicht noch mal eine Frage an dich. Vielleicht kommt Devante Parker auch wieder zurück. Wenn du die Wahl hast zwischen Kendrick Bourne, Jacoby Myers, Aguilar und Devante Parker, wen würdest du aufstellen?
Alle. Also ich meine, keiner ist ja immer auf dem Feld. Von daher würde ich natürlich alle in den Mix werfen. Ich glaube, im letzten hast du jetzt Thornton nicht mitgenannt. Von daher bringt ja jeder seine Stärke irgendwo mit. Bevor ich weiter antworte, möchte ich aber noch für Mac Jones noch mal eine Lanze brechen, dass er so gesehen mal ein fehlerfreies Spiel macht. Ich finde, er hat in den letzten Spielen keinen einzigen Fehler gemacht an irgendeiner Stelle. Er hat eine fast perfekte Performance für mich gebracht. Zwei, drei Bälle waren überworfen, das haben wir kritisiert. Aber dazu gehören immer zwei. Im Zweifel einer, der zu weit geworfen hat, oder der andere, der die Route nicht zu Ende gelaufen ist. Von daher ist da immer die Schuldfrage schwierig. Aber es war auf jeden Fall kein Fehler dabei von ihm, wo man sagt, boah, was für ein Rookie-Mistake oder in dem Fall Sophomore-Mistake, sondern er war ein grundsolider Game-Manager und hat sich mehr als etabliert nach seiner Verletzung, sodass ich in keiner Situation Bange habe, dass er den Ball dumm dem Gegner übergibt. Und zu Beginn hatte ich diese Angst.
Ja, Frank, da muss ich direkt mit reingrätschen, weil ich weiß nicht, ob ihr euch an den ja leider einzigen Touchdown aus dem letzten Buffalo-Spiel dran erinnern könnt. Aber das war ja so eine Situation, wo Mac Jones an der Line of Scrimmage ja eine richtig schnelle, eine richtig geile Entscheidung getroffen hat. Er sieht, dass da der Cornerback-Blitz von links kommt und spielt den kurzen Pass dann raus auf euren, was ist es, Defensive Back, Marcus Jones mit seinem ersten Offensive Pass oder Snap, den er spielt, den ersten Pass gefangen, direkt zum Touchdown, weil Jones halt einfach an der Linie da die richtige Entscheidung trifft. Also das ist, glaube ich, oder das ist auch das, du hattest mich eingangs nach meiner Meinung gefragt, das ist auch das, wo ich mir dieses Jahr am meisten Entwicklung von ihm gewünscht hätte, nämlich dieses Pre-Snap-Read und dann vielleicht auch mal hier eine Kill-Kill und was weiß ich nicht, was in den zweiten Spielzug wechseln und so. Da hat das mal wieder aufblitzen lassen.
Ja, hatte ich auch überlegt, weil wir Anfang der Saison auch gesprochen haben, dass die Stützräder jetzt abkommen. Er hat bewiesen, dass er im ersten Jahr mithalten kann, auf der Höhe ist, erfolgreich die Patriots in die Playoffs geführt hat. Aber wie Frank es auch immer so schon und so oft sagt, das zweite Jahr ist immer das schwerste Jahr, die gute Leistung aus dem ersten Jahr zu bestätigen. Und dass das Playcalling keinen unerheblichen Anteil daran trägt, ich glaube, das wissen wir nicht nur Patriots-Fans, sondern auch die Außenstehenden, dass da was nicht ganz stimmt, hat sich ja auch diverse Male schon aufgeregt. Aber solange er nichts falsch macht, solange er keine billigen Interceptions wirft, sind wir natürlich in Kombination mit der Defense lange, lange, lange im Spiel. Und das kann einfach die Hoffnung sein, dass wir müssen das Spiel gewinnen. Wir müssen das Spiel gewinnen, um in die Playoffs zu kommen. Um sicher in die Playoffs zu kommen. Und von daher schauen wir mal, was es wird.
Ja, und wo wir natürlich gucken müssen, ist die dritte Phase des Spiels. Nachdem wir Offense und Defense beleuchtet haben, sind wir jetzt bei Special Teams. Da ist es aktuell ja wirklich so, dass wir da häufiger unterlegen sind. Das heißt, dass in den Projections der Gegner immer den Vorteil gegeben wird in Special Teams. Das ist für mich eigentlich die Überraschung der Saison, weil Bill extrem viel Wert auf Special Teams legt und dort können wir nicht performen, das ganze Jahr schon nicht. Und das fängt mit unserem Kickoff an. Das geht über Punts bis hin zu Extrapunkten und Field Goals schießen. Sind wir im Moment nicht auf der Höhe. Wir haben beim letzten Mal schon die Spekulation aufgemacht, dass es auch gesundheitliche Gründe hat, dass Nick Folk aktuell nicht kickt, wie er sonst mal gekickt hat. Also, dass er nur noch Small Kick Nick ist und nicht mehr Big Kick Nick. da ist viel daneben gegangen. Ja, Wetter, Wind, sonst was, alles erklärbar. Aber sowohl im Punting als auch im Kicking Game sind wir nicht so dominant, wie wir mal waren. Und wenn es am Ende des Tages bei sich, ich sag mal, gegeneinander aushebelnden Offense gegen Defense Duellen ist das häufig das Zünglein an der Waage. Und da müssen wir auf jeden Fall nochmal richtig einen raushauen, damit wir eine wirkliche Chance haben zu gewinnen.
Kann ich gar nicht so viel zu ergänzen. Ich habe nur einen Wunsch, und zwar, dass wir unseren Panther Bailey mal wieder zurück sehen, denn er macht die Kickoffs, die macht ja gerade Nick Folk, die sind unterirdisch. Und die Punts selber von Paladi, da waren drei ganz unterirdische Dinger dabei gegen die Dolphins, unter 35 Yards. Da wünsche ich mir den alten Bailey zurück, also nicht den vor seiner Verletzung, sondern den der von der letzten Saison. Schauen wir mal. Nico, du hattest noch ein, zwei Fragen gehabt an uns.
Genau, eine Frage, die ich auch noch in eure Richtung stellen wollte, ja auch wirklich, ich sag mal, ihr seid ja dann da an der Stelle vielleicht die Außenseiter, so wie ich es sonst auch in eure Richtung war. Thema Josh Allen, wir haben schon drüber gesprochen. Wie würdet ihr denn eigentlich seine aktuelle Saison bewerten? Ich habe euch dazu auch ein, zwei Statistiken mitgebracht, um das vielleicht so ein bisschen greifbar zu machen oder in die Richtung zu drängen, in die ich unterwegs bin. Touchdown zu Interception Ratio, dieses Jahr 32-12, letztes Jahr 36-15, davor das Jahr 37-10. Completion Percentage, dieses Jahr 63,4, davor 63,3, davor 69,2. Und dann noch einen mit dazu, Pressure Percentage und Sack Percentage. Dieses Jahr wird er bei 17,6% seiner Passing Drops wird er dabei gepressured und bei 5,5% dann auch noch gesackt. Letztes Jahr mit 25,7% viel, viel mehr unter Druck, aber nur 3,9 Sack Percentage. Ist er da vielleicht jetzt so ein bisschen, also eilt ihm da sein guter Ruf vielleicht ein bisschen voraus, dass er, ach so toll, immer aus der Pocket rauskommt und eben nicht gesackt wird? Wird ihm das langsam selbst zum Verhängnis? Beziehungsweise, wie seht ihr da so allgemein seine Entwicklung, seine Kurve in Richtung Greatness?
Ja, also um ein bisschen mit Zahlen, ich bin mir zu 37,5% sicher, dass er in 54% aller Fälle, nein, völliger Quatsch. also ich habe mich, glaube ich, schon mal als großen Josh Allen-Fan geoutet. Es ist mit der QB, den ich mir am liebsten angucke in der NFL, aber komplett richtig, vor allem auch den Josh Allen der letzten Jahre. Da merkt man, dass ich sag mal, die Super Bowl Run Weste schwer an den Schultern hängt. Denn wenn man auf einmal liefern muss, weil es alle von einem erwarten, ist es manchmal auch nicht mehr so leicht wie zu der Zeit, wo man frei aufspielen konnte, wo man einfach nur der Ganzlinger ist, der einen raushaut und Party, Palmen, Weiber und ein Bier auf dem Feld feiert.
Social Media Quarterback.
Von daher überrascht es mich nicht, dass er in den letzten beiden Jahren, wo für die Bills mehr die Ente kackt, um in dieser Wortwahl zu bleiben, größere Probleme bekommen hat als noch 2020, wo er Lights Out gespielt hat, ganz häufig. Dazu ist natürlich die Aufmerksamkeit eine ganz andere ihm gegenüber von der Defense. Das heißt, er muss sich auch mehr einfallen lassen. Das heißt, ihm steht dieser Patrick Mahomes-Schritt, den ich übrigens überhaupt kein Fan von bin, noch bevor, dass er unter diesem Druck sich neu erfindet und weiter performt. Und wenn es irgendwelche Unterarm-Shuffle-Bälle sind und nach Super Bowl-Niederlagen auch zurückkommt und sagt, jetzt erst recht. Also der hat mich zum Beispiel diese Saison positiv überrascht. Der mit weniger Waffen oder mit kleineren Waffen ähnlich gut performt, ohne von der Frage abzugehen. Also ich halte von Josh Allen immer noch ganz, ganz viel und 90% einer NFL-Karriere passieren im eigenen Kopf. Das Körperliche, da kannst du 4 Stunden in eine Muckibude gehen, klar, du brauchst ein bisschen die Anlage, Aaron Donald Körper kann sich nicht jeder bauen, egal wie lange er ins Studio geht, da muss man auch ein bisschen die Genetik für haben, aber er hat alles, was dazugehört, und er muss es im Kopf klar kriegen und mit dem Druck über die Jahre wachsen, und dann ist, glaube ich, ja, sky's the limit für ihn.
Ja, ich glaube, da sind wir beide tatsächlich in dieselbe Richtung unterwegs. Ich weiß nicht, Fabian, hast du noch den Gegentake dazu?
Nee, also Josh Allen ist für mich ein Quarterback. Ich glaube, mindestens 30 Franchises wünschen sich so einen Quarterback wie Josh Allen. Ist einfach so. Auch wenn er jetzt nicht die Passerqualität wie ein Aaron Rodgers hat. Aber er hat ganz andere individuelle Stärken. Du hattest es gesagt, wie er rausscrambelt, wie er dann nochmal selbst bei 3. und 15 so viel Yards macht, einen Tackle bricht und noch das First Down erreicht. Also diese Willensstärke, und man sieht es ja auch von außen in der Facility, ist ja auch ein gefragter Mann. Also er hat, glaube ich, für jeden einen Handshake, er ist dann ein absoluter oder jemand, der vorangeht, der geschätzt wird. Und ich hoffe nur, dass er zum einen gesund bleibt, weil ich vergleiche es auch so ein bisschen manchmal mit Lamar Jackson. Lamar Jackson ist in den ersten Jahren, sieht auch nicht mehr so griffig aus, nicht mehr so locker aus, wie es jetzt ist. Ich meine, er ist ein komplett anderer
Quarterback. Obwohl, gegen uns schon.
Gegen uns schon, natürlich.
Gegen uns sah es sehr locker
aus. Ist natürlich ein komplett anderer Vergleich. Sind unterschiedliche Typen. Klar, vielleicht ein bisschen lauflastig, Lamar Jackson mehr. Aber grundsätzlich hoffe ich, dass er dieses Level halten kann. Also, was heißt hoffe ich? Ich hoffe es natürlich nicht. Aber für ihn persönlich, dass er da nicht abbaut. Und zudem muss man aber auch ehrlicherweise dazu sagen, die Bills haben alles dafür getan, um ihn, das Team an die Seite zu stellen, dass er natürlich auch gut aussieht. Ich meine, er verdient mit, also oder er belegt im Capspace jetzt 16 Millionen. Nächstes Jahr sind es schon 39 Millionen. Und wenn dann vielleicht in der O-Line ein Dawkins oder wenn du einen Dix nicht mehr bezahlen kannst oder ein Matt Milano Free Agent wird, dann kann das schnell auch mal bröckeln, dieses Konzept. Ne? Weil viele sind ja auf diesem
Konzept. Erzählst du das recht.
Genau. Viele sind ja auf diesem Konzept. Glück haben im Draft. Ein Quarterback, erstes Jahr geschenkt, zweites meinetwegen auch, aber im dritten Jahr muss er liefern, weil ein Rookie-Vertrag geht dann ja nur noch maximal ein viertes Jahr, beziehungsweise mit der 50-Option 5 Jahre. Und danach wird es echt teuer. Und dann wird es auch echt unangenehm, ihm dann auch noch das Team zur Verfügung zu stellen. Ne? Also sieht natürlich jetzt alles rosig aus, weil natürlich auch das Gesamtgefüge einfach passt, um die Frage so ein Stück weit zu beantworten.
Ja, gehe ich vollkommen mit. Wäre auch so ein bisschen mein Wort zum Sonntag zu dem ganzen Thema. Von daher auch danke da in eure Richtung für eure Meinung.
Sehr gerne. Hast du noch eine Frage, mein Lieber?
Nee, alles gut. Mensch, schon so viel ausgetauscht in alle möglichen Richtungen. Also dafür, dass wir eine...
Genau, der Takeover.
Nein, so weit wollte ich nicht gehen. Aber der hat mir ja auf jeden Fall unter den Fingernägeln gebrannt oder gejuckt, wie auch immer man sagt. Weil ich da jetzt in der Vorbereitung doch echt so ein bisschen... Ja, da bin ich ein bisschen ins Grübeln geraten, als ich die Vergleiche so zum Vorjahr und vor allem zu 2020 gesehen habe.
Ja. Man muss sich halt auch mal die Frage stellen, so wie ein Tom Brady geht von den Patriots zu den Buccaneers und gewinnt den Super Bowl. Kann ein Josh Allen, wenn er jetzt zu einem aufsteigenden Team, sag ich mal, zu den Giants geht oder sonst wohin, kann er da auch oder ist er da auch ein Super Bowl-Contender? Wirft er da auch 35 Touchdowns und 12 Interception? Oder ist es Dix und die starke Defense und alles, was da, dieser Rattenschwanz, der dran, gutes Coaching-Staff, es passt halt einfach alles. Ne? Und muss es ja auch für so eine Leistung.
Ja, absolut.
Von daher, ja, gehen wir zu den Tipps, würde ich sagen. Nico, hau mal einen raus. Patriots, Bills, wie geht's aus, mein Lieber?
Ich hatte mir einen Tipp vorbereitet. Jetzt muss ich zugeben, dass das der einzige... Ah, nee, da ist der Zettel, den ich wiedergefunden habe. Aber eigentlich, ihr zwei, ihr seid immer so pessimistisch. Ich wollte mir eigentlich so gerne einen Tipp beiseite legen, wo eure Patriots mit in die Playoffs einziehen. Allein schon der Nostalgie wegen. Ich habe jetzt trotzdem mir aufgeschrieben, dass es 20-13 ausgehen wird. Es werden die Bills auch leider in Anführungsstrichen gewinnen. Ich habe aber trotzdem mitgeschrieben, was ihr als Patriots machen müsst und auch machen werdet, da bin ich fest von überzeugt, damit es eben knapper ausgeht als im letzten Spiel. Wir haben darüber gesprochen, Allen weniger aus der Pocket lassen, das ist das eine, haltet ihn drin, zwingt ihn euch per Wurf zu schlagen. Und das andere ist, nehmt das ganze Thema Run-Game nochmal mit. Ich hatte dieses Aufblitzen von Stevenson da im dritten Viertel aus dem letzten Spiel mit genannt. Ich glaube schon, dass ihr die Möglichkeit habt, gegen die Bills auch ein bisschen mal ins Run-Game zu kommen. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, Last von den Schultern vom Quarterback nehmen. Dann kann Mac Jones, so wie Frank das gesagt hat, so ein fehlerfreies Spiel vielleicht auch mal runterzaubern. Dann ist vielleicht auch mehr drin als ein 20-13. Das ist alles, was ich sagen möchte.
Frankie.
Ja, wo ich zu Anfang oder Mitte der Saison noch, ich sag mal, das Unentschieden gegen die Green Bay Packers getippt habe, weil ich fest davon überzeugt war, dass wir verlieren, aber es nicht übers Herz gebracht habe, gegen die Patriots zu tippen, hat sich ja meine Einstellung zu der Saison ein Stück weit angepasst. Das heißt, ich brauche ja diesen Sieg gar nicht mehr. In der letzten Woche habe ich gegen die Patriots getippt und sie haben gewonnen. Sie dürfen mich auch dieses Jahr, dieses Spiel gerne widerlegen. Ich tippe 19-17 für die Bills. Und wir können ja trotzdem in die Playoffs kommen. Also für alle, die sagen, das ist wieder zu negativ. Es gibt ja noch Szenarien, dass wir reinkommen können, trotz unserer Niederlage. So viel muss nun auch nicht passieren. 2-3 Spiele müssen in unsere Richtung fallen und wir sind trotzdem dabei.
Ich glaube, ich krieg's zusammen. Also die Jets müssen gewinnen gegen die Dolphins.
Genau.
Dann müssen die
Browns müssen gewinnen gegen die Steelers.
Und die Titans dürfen nicht gewinnen gegen die Jaguars.
Genau, damit die Jaguars Erster bleiben, weil die sonst mit dem Rekord gefährlich werden können.
Genau. Aber Schwamm drüber, alles weg. Die Patriots gewinnen 21-17. Das sage ich nämlich. Wir schlagen sie sportlich. Auch Hamlin wird kein Faktor sein, sondern wir schlagen sie wirklich sportlicher Natur in einem guten Mix aus Passspiel und Run-Game. Und den Rest macht die Defense. Doch, ich glaube, wir können es schaffen. Ich glaube, wir haben jetzt nochmal den Spirit, den letzten Schluck aus der Pulle. Ob es uns was bringt oder nicht, ist egal. Das zusätzliche Playoff-Spiel für diesen Wrong Roster und auch für Mac Jones, das gönne ich denen. Auch wenn sie oftmals nicht so gut aussahen in der Saison. Aber ich sag 20-17,
ihr Lieben. Ich würde es euch wünschen.
Vielleicht den abschließenden Take. Ich mache noch einen auf. Ich sage, das Spiel wird gar nicht stattfinden.
Oh, okay.
Doch, das wird stattfinden. Sie werden für die Bengals und Bills nächste Woche noch einen Termin finden.
Aber Mitte der Woche. Frank, du sagst, es wird nur verschoben, also nicht am Sonntag stattfinden, oder wird es generell sogar nicht stattfinden?
Also, in meiner kleinen Welt, ne, und in diesem Oberstübchen, damit sie es einigermaßen fair zu Ende bringen können,
können sie
eigentlich nur den ganzen Spieltag absagen und nur noch Bengals gegen Bills nachholen. Weil alles andere ist sportlich so Verschieberei, dass du das Ding überhaupt nicht mehr neu retten kannst. Aber nochmal, ne, das ist nur in meinem kleinen Oberstübchen. Ich habe jetzt nicht mit Roger gesprochen, mit dem rede ich eh nicht. Von daher, für mich wäre das die fairste Lösung. Ja, du nimmst was weg, aber es ist ja auch für die NFL eine besondere Situation. Sie haben eine besondere Situation geschaffen, indem sie das Spiel haben abgebrochen und kommen jetzt in Terminprobleme. Und bevor man jeweils die Spiele einzeln rauslöst und nachholt und noch irgendwie eine Zwischenlösung, also es ist ja egal, ob jetzt, ich sag mal, am Freitag oder Samstag Bills gegen Bengals spielt und das andere dann erst Mittwoch oder Donnerstag gespielt wird, am Samstag, Sonntag stehen dann wieder die Wildcard-Spiele an. Das heißt, das ist für beide komplett unfair. Wenn, dann musst du alles verschieben und das halte ich auch nicht für möglich. Von daher ist die fairste und einzige Möglichkeit eigentlich, das eine Spiel, was ausgefallen ist, noch nachzuholen und den anderen Spieltag komplett abzusagen. Und dann würden sie dieser besonderen Situation gerecht werden. Ob es tatsächlich so kommt, ne? Ich hoffe nicht, aber wenn sie hier zeigen wollen, dass es ihnen nicht um die Kohle geht oder sonst wie, wäre das aus meiner Sicht eine gute Sache. Vor allem auch, dann wären wir in den Playoffs, ne? Um mal wieder positiv zu reden.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Titans, die Dolphins und wer da in der NFC sich noch alles drum streitet, die würden dir ganz, ganz stark und vehement widersprechen wollen.
Die hätten sich ja vorher anstrengen können. Also die beste Voraussetzung ist immer das gespielte Spiel. Also die Dolphins hat ja keiner gezwungen, also außer wir sportlich, zu verlieren.
Das verklickerst du aber den Teams, das mache nicht ich.
Ist das eine Großschnauze, ey.
Ich wollte gerade sagen, Captain Großkrotz, Konzerte Mike.
Gut, ihr Lieben, eine Sache habe ich noch, bevor ich dem Gast das letzte Wort gebe. Es gibt zwei Live-Watching-Partys, und zwar in Berlin und bei dir, Frank, richtig?
Genau, Hannover traut sich auch. Wie gesagt, immer vorausgesetzt, es bleibt 19 Uhr. Sonst machen wir natürlich nichts, aber das Büffelgulasch ist schon auf dem Herd.
Herrlich.
Wir haben es angerührt und wie immer satt und all inclusive bei uns in Hannover. Also wer es hört und einigermaßen in der Nähe ist und das Spiel stattfindet, kann sich noch auf den Weg machen. Auf Facebook ist die Veranstaltung, ist öffentlich über die Patriots Fans Germany als Facebook-Gruppe zu finden. Oder die Facebook-Seite der Patriots Nation, also dem Fanclub in Hannover. Auch wenn Facebook tot ist, rest in peace. Ja, so ist es.
Kommt vorbei. Nico, mein Lieber, vielen, vielen Dank, dass du hier mit bei uns dabei warst.
Danke euch.
Bei uns hat der Gast hat immer das letzte Wort. Bitte deinen Tag, mein Lieber.
Ja, wie gesagt, erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen. Mein erster Gastauftritt. Und tierisch aufgeregt, viel vorbereitet, nur vielleicht ein Viertel von dem überhaupt gebraucht letzten Endes, weil wir uns einfach, ich glaube, in einem guten Gespräch verstrickt haben. Hat mir tierisch viel Spaß gemacht. Ich werde bei euch weiterhin einschalten. Schaltet bei mir gerne zwischendurch ein. Wie gesagt, der nächste NFL-Podcast bitte, da findet ihr mich. Da finden wir uns gegenseitig vielleicht auch zukünftig dann nochmal. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, macht weiter so und dann würde ich uns allen, ja, eine gute und hoffentlich vollständige Week 18 und was auch immer dann Week 19 mit sich bringt, wünschen. Go Pats, oder wie würdet ihr sagen?
Absolut, go Pats. Und wir wünschen euch eine schöne Woche bis zum Sonntag. Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.